Österreich, du Grammel, Zwetschgen, Tiroler Knödel, du Hüttengaudi, No Escape Room, du Almdudel, Dirndl, Dulieu, Heimatfilm, du Musikantenstadel mit Moik, Hirsbock, du Intrigantenstadel mit Schwarz, Türkis, Rot, Blau, Grün, Pink, du Festplattenschredder Österreich, du Transparent Twilight Zone mit Cavalier Soundtrack, du Kaffeetscherl, Blauscherl, und das werden wir schon machen, Mauscherl, Österreich, du Nationalrat Scheiterhaufen und Regierungsschmarrn.
Unser heutiger Gast ist Markus Köhle, den ihr gerade mit einem kurzen Text aus seinem in diesem Jahr im Sonderzahl Verlag erschienenen Roman »Das Dorf ist wie das Internet, es vergisst nichts« gehört habt. Ich habe mich Anfang Oktober mit dem Wahl Otterkringer im Kulturzentrum Spittelberg im Ammerlinghaus in Wien getroffen, um mit ihm über seinen neuen Roman, aber auch über Poetry Slam, Literaturzeitschriften, Vermittlungsformate und vieles andere mehr zu sprechen. Im Roman, über den wir uns vor allem im ersten Teil des Gesprächs unterhalten, fährt der Protagonist Lukas, der gewisse Züge des Autors hat, im Speisewagen kreuz und quer durch Österreich. So lernt er nicht nur Tunja, die Speisewagenkellnerin, und andere Fahrgäste kennen, sondern auch Stadt, Land, Leute sowie Krisen und Probleme von heute, wie es in der Lesungsankündigung heißt. Neben dieser Erzählebene gibt es eine weitere, die uns mal mehr, mal weniger weit in die Vergangenheit von Lukas zurückführt. Und es gibt ein Ortsnamenslexikon der ganz besonderen Art. Aber dazu kommen wir im Verlauf des Gesprächs. Unser heutiger Gast ist Markus Köhle. Hallo und willkommen bei Auf Buchfühlung.
Hallo, schönen guten Nachmittag, guten Abend, guten Vormittag. Man weiß ja nicht, wann das gehört wird.
Markus Köhle ist nach seiner eigenen Beschreibung Wortinstallateur. Er ist Papa Slam der österreichischen Slamily. Er ist Grünmandel-Preisträger und zukünftiger Franz-Granewitter-Preisträger. Er ist im Schmäh daheim und lebenslanger Debütautor. Denn wie viel der Debütroman ist denn Das Dorf ist wie das Internet, es vergisst nichts?
Ja, es ist der dritte Debütroman oder der vierte, je nachdem, ob verramschte Bücher auch noch mitzählen oder nicht. Jedenfalls wird das ein Running Gag bleiben, und ich habe mich jetzt einfach auf Debütromane spezialisiert und schreibe eine Trilogie der Debütromane. Das ist das Ziel.
Schön. Zur Erklärung für unsere HörerInnen müssen wir vielleicht sagen, woran es liegt oder woran es liegen könnte.
Es ist irgendwie so, dass ich bei einigen Verlagen schon Bücher gemacht habe, und da gab es immer mal einen ersten Roman, und irgendwie haben alle Verlage Debütromane ganz besonders gern und haben das dann jeweils auch als Debütroman angekündigt. Dieses Mal ist es dann doch etwas mehr überraschend, weil da habe ich jetzt eigentlich schon 5 Bücher gemacht und darunter einen an sich auch schon Roman, wobei wir haben das damals Jammern auf hohem Niveau ein Barhocker-Oratorium genannt, was natürlich eine selbstgewählte Gattungsbezeichnung ist und aber an sich als Roman auch durchgehen würde. Nichtsdestotrotz, wenn man schon ein Debüt suchen muss, dann kann man sagen, es ist mein erstes Hardcover Prosa-Werk,
ja,
daher ist das erste Hardcover-Roman sozusagen. Ja. Was dann auch immer sich bemerkbar macht, wenn man die Bücher selbst mitnehmen muss, weil es sind schon merklich schwerer als einfach normale Taschenbücher. Mhm. Und aber man wird ja selbst auch älter.
Sie halten auch mehr aus.
Ja, ja, wobei ich sie ja ohnehin sehr fein behandle und möglichst immer loswerden möchte, wenn ich sie irgendwo hin transportiere. Aber nein, es ist wunderschön geworden.
Ja, ich habe dein Buch auch transportiert. Ich habe den Roman im Zug gelesen und gehe sonst nie ins Bordbistro, aber ich habe tatsächlich öfter mal mit dem Gedanken gespielt und tue das seitdem immer wieder, dass ich vielleicht ins Bordrestaurant gehen könnte, wo ja auch die Rahmenhandlung, kann man das so sagen, vielleicht spielt. Also es werden viele Gespräche im Bordrestaurant erzählt, und ich bediene mich jetzt mal ein bisschen an diesen Gesprächen und fange mit einer Frage an, mit der Kurt und Lukas, die ersten beiden, die sich da unterhalten und die wir kennenlernen im Buch, ihre Unterhaltung auch beginnen. Wie geht's?
Im Prinzip gut, aber um da gleich was aufzunehmen, was dann sich durchzieht. Nein, es geht großartig, weil Das Buch ist, das weiß ich seit letzter Woche, in die dritte Auflage gegangen, was für den Sonderzahl Verlag was Besonderes ist und für mich auch eine große Freude. Und es gab Lesungen in letzter Zeit, es gibt Lesungen in nächster Zeit, insofern geht es mir mit diesem Buch sehr gut und generell ohnehin gut, weil ja, alles wieder möglich ist, veranstaltungstechnisch, und insofern ist das schon eine große Erleichterung. Und das Buch läuft gut, mit dem Buch bin ich glücklich, privat läuft ohnehin gut, also alles bestens.
Was will man mehr? Naja. Wir spielen nicht Radio Erivan wie die beiden im Zug, aber noch eine Frage, die Kurt ein paar Seiten später dem Lukas stellt, stelle ich ihm noch. Gibt es in Tirol mehr Humor als anderswo?
Im Prinzip, ja. Nein, es ist einfach ein anderer Schmäh, und das merkt man dann ganz besonders, wenn man also mit Leuten vor Ort ist, die irgendwo anders sozialisiert worden sind und die halt von vornherein andere, sagen wir, Schmährituale oder anderen Humor haben, wie dann so Dinge aufeinanderprallen, und man, wenn man aufgewachsen ist im Oberland, halt doch gewisse Dinge, mit denen leichter umgehen kann. Also ich spreche jetzt ganz konkret mit Semidusa, kommt aus Oberösterreich, aus einem Land, wo man doch eher mehr spricht als in Tirol, wo man etwas ja, überschwänglich freundlich ist und goi. Und ja, das kann dann schon etwas verstörend sein, wenn man auf mal eher eine zurückhaltende Mauer in Tirol trifft. Aber natürlich ist der Schmäh vorhanden und er ist auch fein, und aber mehr oder weniger dieses Urteil möchte ich nicht
gerade wo wir in Wien sind. Ne, da
beharrt man ja darauf,
dass man schon auch wieder eine andere Art von...
Wieder ganz anders. Und das ist ja auch schon schön, wenn man wenn man irgendwo in Österreich, egal in welchem Bundesland man liest, man weiß irgendwie, es ist überall ein bisschen anders, und man muss überall ein bisschen anders angehen. Und weil du schon die Auftakt- und Gesprächssituationen erwähnt hast, das sind eben neun Gesprächssituationen, neun Bundesländer. Ursprünglich war mal der Plan, dass eine Reise in jedes Bundesland geht. Aber das hat sich einfach als nicht sehr praktikabel erwiesen, weil die Eisenbahnverbindung ins Burgenland ist sehr, sehr dürftig und schwierig. Und dann bin ich von dem sehr dogmatischen Ansatz einfach ein bisschen weg, und es ging dann halt auf die hauptbefahrenen Routen. Ja.
Fällt dir eine Region ein, die jetzt ganz und gar humorlos ist? Oder wo es irgendwie, also ich denke mir, ich habe mir gerade so gedacht, jede Gegend hat irgendwie beharrt so drauf, eine eigene Tradition zu haben, oder gerade mit dem Wiener Schmäh und diesen Geschichten, habe ich mir gerade gefragt, ob es irgendwo humorloser zugeht. Also wo man sich dessen auch nicht schämt oder irgendwie.
Ach so, dass man aktiv auf Wir haben keinen Humor macht. Ne? Das wäre auch eine gute Strategie vermutlich. Aber das ist ja auch schon wieder eine Art von Humor, und das ist dann so negativ oder Anti-Humor kann wahrscheinlich auch was. Aber so aktuell würde ich sagen, Niederösterreich hat am wenigsten Humor, beziehungsweise finde ich ganz und gar nicht lustig, was dort passiert.
Ja. Ich habe eine sehr schöne Rezension deines Buches im Standard gelesen, wo Ronald Pohl schreibt, wie mit einem Kälberstrick zerrt das Dorf diese Perle des Transitverkehrs am verlorenen Dichtersohn. Wie ist denn dein Verhältnis zu Nassereit?
Es ist total entspannt und happy, und es ist so interessant, weil Nassereit hat große Angst vor dem Buch, obwohl ja nichts passiert. Im Gegenteil, es war eigentlich der erste Dorfroman, den ich geschrieben habe, 2010, Dorfdefekt Mutanten, war, wenn man das schon so betrachten möchte, eher ein Abrechnungsroman mit dem Dorf, obwohl ich mir damals die Mühe gemacht habe, ein eigenes Dorf zu erfinden und eine Figur zu erfinden, die ein Hausmeister in einer Raststätte ist, und Nassereit gibt es als Wort nicht, aber da haben auch alle gemeint, von mir aus zu Recht, es ist Nassereit, wobei es für alle Dörfer stand, und die Figur haben sie auch nicht als eigenständig sehen wollen, sondern haben darin mich gesehen. Deswegen habe ich diesmal das Ganze konkreter angelegt, näher an mir, aber visionärer in der gegenwärtigen Handlung. Du hast vorher schon den Franz Kranewitter-Preis erwähnt. Also ich versuche mir jetzt einfach Verbesserungen in der Welt zu erschreiben und Nassereit täte gut daran, Franz Kranewitter zu würdigen, indem sie einen Preis stifteten in Zukunft. Ja. Und ja, ich wäre schon bereit, unter gewissen Auflagen den irgendwie meinen Gesangempfang zu nehmen.
Unter Auflagen? Ja, also ist es ja auch sehr, sehr schön geschildert. Also da muss man vielleicht noch dazu sagen, der Protagonist, und da nehmen wir jetzt nicht zu viel vorweg, glaube ich, wenn wir das verraten, ist Gewinner dieses Preises und er bekommt ja dann einiges, kann ich mich erinnern, so am Schluss, oder? Von dem
Du sagst Gewinner, ob das ein Gewinn ist?
Ist die Frage.
Er sollte ihn bekommen, wenn er gewisse Dinge für das Dorf bereit ist zu machen. Das ist eher so die... Ja. Die Auflage, deswegen.
Aber dafür gibt es dann, also Aufenthalt im Wellnesshotel war, glaube ich, ein Ledermäppchen mit, also diverses.
Ja, alles,
was dir da am wichtigsten?
Vermutlich nicht sehr brauchbar ist. was wäre da das Schönste? Gespannt wäre ich natürlich schon auf diese Preistrophäe an sich. Mhm. Die kann alles sein, von einem Stück, das man haben möchte, um es irgendwie hinzustellen, bis zu einem Stück, das man gerne an Tombola-Preise vergeben würde. Aber so Tombolas, wo früher irgendwie gesammelt wurde, wo man so Dinge los wurde, das gibt es nicht so.
Aber wenn jetzt Tirol wirklich einen guten Humor hat, dann ist es eigentlich nur folgerichtig, dass das jetzt in naher Zeit umgesetzt wird und der Franz Kranewitter-Preis.
Genau.
Ist fällig. Ja.
Ich glaube noch immer dran, dass irgendwann die Einladung kommt, das Nassereit dort zu lesen. Wobei, das muss man ja schon sagen, so ehrlich muss man sein, es gibt jetzt nicht mal eine Bücherei in Nassereit. Mhm. Und kulturvereinstechnisch ist es auch etwas schüchtern. Also, naja.
Ja, umgekehrt gefragt, ich habe dich jetzt nach Nassereit gefragt. Du schilderst ja auch im Roman die erste Wienreise des Protagonisten. Das führt mich zu der Frage, wie ist dein Verhältnis zu Wien? Fühlst du dich manchmal noch wie der junge Protagonist, wie Tiroler Landjugend in der Bundeshauptstadt oder wie geht's dir hier? Bist du in Wien angekommen?
Ich bin seit 19 Jahren mittlerweile in Wien und das wäre dann doch tragisch, wenn ich noch nicht angekommen wäre. Mittlerweile lebe ich am längsten in Wien in meinem Leben. Also ich habe zwar die ersten, knapp 19 Jahre in Nassereit verbracht, weil Handelsakademie 5 Jahre und so. Mhm. Aber dann Innsbruck, Rom und Wien. Und ich bin mittlerweile, sage ich sogar, ich bin Ottergringer. Okay. Und der 16. Bezirk ist auch schon seit 12 Jahren quasi das Refugium. Mhm. Also ich fühle mich vollkommen wohl. Und die Tiroler Landjugend in Wien, das war natürlich lange Thema. Also schon und auch wichtig, ein Unterschied und gerade aus einem Dorf kommend war schon mal der Schritt nach Innsbruck ein großer. Mhm. Damals, Studium in Innsbruck, war schon mal Entdecken einer neuen Welt und dann ist man ohnehin reingewachsen und irgendwann war dann klar, dass es Wien werden muss oder es ergab sich ja dann auch über die Uni eigentlich, über das Forschungsprojekt, an dem ich damals gearbeitet habe und da war in Innsbruck dann mal vorerst schon vieles gemacht und ich habe mich auf neue Möglichkeiten gefreut. Und
die haben dich hergeführt.
Die haben mich hergeführt und unter anderem.
Du hast vorhin schon deinen, jetzt weiß ich selber nicht mehr, jetzt bin ich total verwirrt mit den Debüts, deinen Roman, sagen wir nicht den wievielten, deinen Roman Dorf Defekt Mutanten erwähnt. Und jetzt trägt der neue Roman eben wieder das Dorf im Titel. Da kriegt man jetzt allein aus den Titeln schon ein bisschen den Eindruck, dass es auf unterschiedliche Weise, aber doch immer wieder auch um deine Herkunft geht. Ist die Herkunft und das Leben am Land ein Antriebsmotor für dein Schreiben oder treibt eher die Stadt deine Kreativität an?
Herkunft ist ein wichtiges Stichwort. Also das Buch vorher hat ja Zurück in die Herkunft geheißen und war im Grunde so eine Vorstufe und hat mir vor Augen geführt, dass es noch einmal wichtig ist, mich auf andere Art noch einmal mit der Herkunft auseinanderzusetzen. ist jetzt auch in den letzten Jahren einfach ein großes Zurecht-Thema und ich sage auch gerne, das ist mein Beitrag zur Identitätspolitik, es ist ein Aufstiegsroman, es ist ein Aufstiegsroman durch Bildung und der die Herkunft nicht verleugnet, weil da ist auch viel geschrieben worden in letzter Zeit, das dann doch eben nicht diesen Blick auf dörfliche Herkünfte irgendwie beschreibt und dass es eben mit einem Aufwachsen am Land auch in ärmlichen Verhältnissen irgendwo anders hingehen kann, das war mir wichtig festzuhalten.
Mhm. Jetzt haben wir über Tirol gesprochen und über Wien gesprochen, es gibt ja aber auch andere Orte, die eine Rolle spielen. Ganz präsent ist mir zum Beispiel eben aus dem vorhin schon erwähnten Gespräch zwischen Kurt und Lukas Tiflis, auf das sie sich immer wieder beziehen, und das hat, glaube ich, auch in deiner Biografie sozusagen eine Bewendung damit. Was ist dein Bezug zu Georgien oder wie hast du das da erlebt? Und warum ist es auch in den Roman eingeflossen vielleicht?
Ja, also das war mir ganz wichtig. Also Georgien und auch Armenien ist da im Anfangsgespräch. Zwei so sehr, also die sind vom Schriftbild her ja schon mal so gänzlich fremd und anders. Aber vor allem wirklich, ich wollte nicht einen Provinzroman schreiben, ich wollte nicht einen auf Österreich reduzierten Roman schreiben, gerade weil es ja auch um das Reisen geht, war mir schon auch wichtig, dass die Figuren auch den Horizont erweitern und Mo reist ja im Grunde, macht eine Weltreise und da habe ich auch einfach natürlich eigene Reiseerfahrungen mit eingepackt, aber ich habe schon auch versucht, eben an sich auch Problemgebiete einfließen zu lassen. Jetzt, ich meine, es ist ein bisschen die Rede vom Bergkarabach, ja. Und natürlich unterhalten sie sich einfach oberflächlich, aber es wird zumindest angeschnitten und es war mir wichtig, zu dem einen okay Dorf, aber zum anderen auch Blickweiten und New York, Georgien und so weiter und so fort. Und Georgien war eine Reisestation, also ich war öfter unterwegs in Österreich-Bibliotheken, Kulturforen und dergleichen und da habe ich mir besonders viel Zeit genommen eigentlich, weil das ist das Schöne, wenn man im Ausland auftreten kann, wenn man es eben nicht nur auf eine kürzeste Reise reduziert, sondern ein bisschen auch die Zeit nützen kann und dann habe ich da auch einiges festgehalten. Ja.
Jetzt kommen wir schon langsam zu der Frage, also eben, es ist eigentlich Lukas, der auch, also Lukas und Kurt waren beide da, kennen beide Tiflis, unterhalten sich darüber, aber im Lukas, ich glaube, das kann man sagen, steckt sehr viel Markus. Der Roman ist ja auch ein postmodernes Spiel, ein Spiel mit Autorschaft. Vielleicht wäre Autofiktion ein Schlagwort, über das sich LiteraturwissenschaftlerInnen dem Roman annähern würden. Spannend finde ich aber da besonders die Erzählperspektive. Ist das von Anfang an festgestanden, dass du nicht aus der Ich-Perspektive schreiben willst?
Ja, das war diesmal schon klar. Und ich wollte sie aber, die Erzählhaltung, immer sehr nah an den Figuren haben. Und das hat dann einfach auch andere Möglichkeiten ergeben, beziehungsweise so ein Schlüsselmoment in der Konstruktion war, wie ich mich dann entschieden habe, die Erzählungen aus der Kindheit und Jugend in Wir-Perspektive zu halten, weil das irgendwie, und das wollte ich im Grunde ausdrücken, das sind einfach Erlebnisse einer Generation und nicht Einzelschicksale, wenn man so sagen möchte. Du hast Autofiktion angesprochen und natürlich steckt in Lukas viel von Markus, aber es stecken viele Geschichten drinnen, die ich einfach von Menschen aus meiner Umgebung, die typisch für die Zeit sind, einfach eingearbeitet habe und so, dass es eben für alle dörflichen Herkünfte für eine bestimmte soziale Schicht passen kann. Ja.
Die anderen Figuren, die auftreten, kommen zum Teil immer wieder mal vor, zum Teil auch nicht mehr, sind dann einmalige Unterhaltungen, eben so, wie man es im Zug auch erlebt. Wenn du jetzt eine von diesen Figuren in den Mittelpunkt deines nächsten Romans stellen müsstest, auf wen würde denn deine Wahl fallen?
Da am ehesten vermutlich jetzt auf Tunja, mhm. weil die dann doch schon ein bisschen mehr Fleisch hat jetzt. Die kommt öfter vor und die vermutlich wäre Tunja und Corinna, die Gemeindesekretärin, das wäre ja eine interessante Paarung, deren zwei Leben parallel auf etwas zulaufen zu lassen, das könnte spannend sein. Mhm. Ja, das sind einfach, ich finde, starke Frauenfiguren, die beide, wenn wir schon von Schmäh geredet haben, eine andere Art von Schmäh haben. Also die eine ist eben Gemeindesekretärin in Nazareth und weiß, mit den Leuten da vor Ort umzugehen, und da prallt ihr Humor dann schon auch auf dem von Markus in der Kommunikation, der Lukas heißt. und Tunja hat eben durch ihre Gastgewerbeerfahrungen dann natürlich auch eine Art und Weise, wie sie umzugehen weiß, gerade mit so Leuten wie Kurt zum Beispiel, der dann doch ein Besserwisser und Alleserklärer und eben alter, weiser Mann ist.
Ja, Tunja, muss man vielleicht noch dazu sagen, arbeitet im Bordrestaurant oder
genau,
so. So ist der Zusammenhang hergestellt. Es sind ja auch ganz viele Referenzen auf popkulturelle Phänomene in dem Roman, aber auch auf Literatur. Also jetzt irgendwie auf Anhieb fällt mir ein, dass Lukas Brüder Thomas und Bernhard heißen zum Beispiel. Aber diese intertextuellen Verweise oder Zitate sind jetzt nicht elitär und abgehoben oder so, sondern du erklärst schon auch für diejenigen, die nicht wissen, wer Thomas Bernhard ist, oder es wird klar, dass es ein Schriftsteller ist, was der geschrieben hat und so. Ja. Wie wichtig ist dir Lesbarkeit oder Textverständnis für ein ganz allgemeines Publikum?
In diesem Fall natürlich mich leicht, das zu beantworten.
Weil deine Brüder wirklich Thomas und Bernhard
heißen? Wirklich in dieser Reihenfolge Thomas Bernhard.
Nein.
Und das ist, also eben, das erzähle ich dann, also bevor ich das so geschrieben habe, es gibt da auch im Vorgängerbuch einen Thomas Bernhard Antworttext und da habe ich das in der Einleitung schon immer erzählt, dass meine Brüder einfach Thomas Bernhard heißen.
Okay.
Ja, und das ist halt einfach lustig, obwohl meine Eltern da überhaupt nichts mit Thomas und Bernhard am Hut hatten. Und im Gegenteil, also es gab kein Thomas Bernhard Buch in unserem Haushalt. Mhm. Bis ich es dann gelesen habe, aber halt auch nicht im Haushalt, sondern in der Schulbibliothek. Ja, das war eine glückliche Fügung und da hat es dann auch mir gut reingepasst in diese eigentlich am weitesten vordatierte Geschichte, die ja in den 60er Jahren parallel zur Mondlandung spielt. Und da war es dann auch einfach für mich interessant, da nochmal nachzuschauen, wann ist eigentlich welches Thomas Bernhard Buch erschienen. Mhm. Und das habe ich dann irgendwie so parallel geführt und hat mir selbst Spaß gemacht. Andere Referenzen sind vermutlich nicht so gekennzeichnet und eher für mich und einige wenige. Aber generell fand ich schön, dass du auch jetzt die popkulturellen Referenzen erwähnt hast und dass man das überhaupt noch so hervorkehren und erwähnen muss, weil ich denke, das ist doch an sich längst ein Referenzrahmen, aus dem sich alle bedienen. Und Literatur, die das nicht macht, finde ich ehrlich gesagt ein bisschen... Ja, oder halt nicht mehr zeitgemäß. Ja, also,
ja.
Weil da verzichtet man ja auf ein riesengroßes Möglichkeiten zu schöpfen daraus auch. Also es ist ja auch sehr viel gesagt, wenn die mit dem Rad als Zehnjährige in die Bezirkshauptstadt fahren und sich Paul Hardcastles 19 Platte kaufen oder so. Ich glaube,
ja. Also deine literarischen Vorbilder, Vorbilder, es ist ein großes Wort, aber auf die literarischen Referenzen, sagen wir mal, zurückzukommen, es werden nicht alle genannt, aber da liegt jetzt nahe, gerade wenn man an das Ortsnamenslexikon denkt, das ja auch enthalten ist in dem Roman, weil du sehr sprachspielerisch arbeitest und da viel Spaß dran hast, glaube ich, und man hat auch beim Lesen dann entsprechend viel Spaß dieser Einträge, über die wir vielleicht auch noch kurz reden können nachher, aber da kommen dann so Namen wie Jandl, Artmann, Okobenko oder so, an die man denken würde. Wer hat dich denn geprägt jetzt literarisch oder wessen Werke prägen dich in der Gegenwart? Also,
ja, also da war natürlich schon was drunter und beim ersten Dorfroman habe ich das auch mehr aufgedeckt. Also da war wirklich Gerd Jonkes geometrischer Heimatroman. Es war lange Zeit für mich einfach das wichtigste Buch, was auch einfach die Möglichkeiten, wie man über Dorf schreibt und das mit einem sprachskeptischen Ansatz und mit, ja, Entjonkung, würde ich mal fast so sagen, weil also die Satzgefüge sind einfach etwas zum Hochschaukeln, finde ich großartig. Jandl ist jetzt fürs Prosa-Schreiben nicht so wichtig, aber für die Ortsnamen natürlich schon und generell auch für Sprechtexte, die ich ja nach wie vor schreibe. Aber Jelinek habe ich auch in fast alles gelesen, jetzt nicht in den letzten Jahren nicht mehr die unkontrollierten mehrere tausend Seiten im Internet habe ich nicht mehr geschafft, aber das war natürlich auch eben gerade, wie schreibt man über Österreich, wie verarbeitet man Sprache, die im Alltag vorkommt und was macht man daraus und was, wie zeigt man was, also das auf jeden Fall. Und wenn man die Ortsnamen noch ansprechen, da ist halt Douglas Adams jemand, der sowas auch einfach in ähnlicher Form gemacht hat. Da sind es halt dann Ortsnamen, die Wörter sind, also umgekehrt irgendwie. Der Sinn des Labens war das. Wenn man es chronologisch anging, Thomas Bernhard war schon wichtig, einfach weil das, ja, das war halt Lektüre in der Oberstufe und vorher habe ich nicht sehr viel gelesen. Natürlich, Wunschloses Unglück ist auch in dieser Thematik drinnen nach wie vor ein tolles Buch, kann man einfach sagen. Und Okopenko ist auch schon gefallen vorher, weil das mit dem Lexikon-Roman, dieses Verweisen, also Hypertextliteratur, bevor es irgendwie das Internet gab und einfach auch aus dem Fließtext ausbrechen und einen Anhang sich erlauben und Querverweise finde ich nach wie vor super und postmoderne Spielchen eben nicht im Übermaß mag ich auch nach wie vor. Ja.
Vielleicht sollte man an der Stelle den HörerInnen erklären, was es mit dem Ortsnamenslexikon, von dem wir die ganze Zeit sprechen, auf sich hat.
Ja, Lukas ist im Gegensatz zu dem Autor Markus Köhle, hat Lukas einen Job, bei dem er gut verdient und er arbeitet für die Österreich-Werbung und ist in dieser Funktion sehr viel in Österreich unterwegs. Deswegen, man kann sagen, der Roman ist ein Roman über das Aufwachsen am Land und über das Rumkommen im Land. Und Lukas kommt eben viel rum, weil er an sich über alle Dörfer für die Österreich-Werbung offiziell etwas schreiben soll. Und als persönliches Ventil seinerseits führt er da so ein paralleles Dokument, wo er die Ortschaften, die er durchfährt oder wo er Station macht, einfach mit, ja, ich versuche, sag mal, versuchter Legendenbildung irgendwie ihnen Geschichten und weitere Bedeutungen zuschreibt, die vielleicht die jeweiligen DorfarchivarInnen noch nicht wissen. Und da können sie es dann aber nachlesen, einerseits im Fließtext und dann andererseits auch hinten im Anhang. Und da wäre natürlich auch so das Ziel, wenn da irgendwann mal ein Ort meint, ja, da habe ich was erkannt, was unbedingt reingehört in die jeweilige Dorfchronik, dann freue ich mich natürlich. Ja.
Ich habe mich allein schon daran gewöhnt, ich kenne ja viele von diesen Ortsnamen, kannte ich überhaupt nicht und habe dann irgendwie so deinem Vorsatz ein bisschen geschaut und allein die Ortsnamen selber, also an denen du ja nichts verändert hast, die sind ja schon ein Gedicht, könnte man sagen.
Ja, das war wirklich so, also eben, es gibt zwei Österreich-Karten im Buch, Vorsatz und hinten und mit Reiserouten und besonderen Orten und manche Orte habe ich einfach schon besucht gehabt und das mache ich ganz gern, wenn ich irgendwo sitze. Ich schreibe dann zum jeweiligen Ort irgendwie was und manchmal ist es konkret und manchmal driftet es dann halt ab. Aber dann habe ich das halt wirklich dann auch mit dem Unterstufenatlas, dem blauen, den du sicher auch hattest, dann bin ich es angegangen und habe mir so die einzelnen Bundesländer angeschaut und habe mir gesagt, aha, Leppen ist großartig oder Nötsch, ja, super. Also und ja, allein in Tirol gibt es natürlich auch viele großartige, oder in Vorarlberg dann Schröcken. Mhm. Also das, da muss man fast was drüber schreiben. Ja. Und das war dann irgendwie auch so abseits vom Fließtext, der ja dann doch gelegentlich ins Stocken gerät, waren das so immer wieder weitermachen am Ganzen, indem man einfach sich ein bisschen vornimmt. Da Fingerübungen, weil es sind natürlich nicht alle Orte reingekommen und dann halt laufend am Arbeiten zu bleiben.
Ja, ja. Ist das ein Projekt, das du auch noch weiterführst oder ist das abgeschlossen?
Also ich habe es ein paar Orte jetzt schon hinzugefügt, weil es einfach auch dankbar ist, wenn man irgendwo am Land liest und dann über die Nachbargemeinde was liest. Das ist ein feiner Einstieg. Und ich habe im Juli in Ötztal Bahnhof einen sonderbaren Auftritt gehabt im Rahmen einer Feier von, ja, es ging um Holz im weitesten Sinne des Wortes. Und ich konnte das Publikum nicht einschätzen, aber ich hatte eben einen Text über Umhausen dabei und ich habe gewusst, da gibt es Bezüge und das war schon mal so ein Eisbrecher. Und
genau. Ja. Jetzt haben wir schon vorhin ein bisschen über die literarischen Referenzen gesprochen. Du nimmst sonst in deinen Texten ja auch sehr oft auf Tagespolitik Bezug. Tust du auch im Roman. Das Politische kommt nicht zu kurz. Ein berühmtes Zitat unseres Bundespräsidenten wird zum Beispiel erwähnt. Aber ich habe mich gefragt, ob du da beim Schreiben eines Romans anders vorgehst, als wenn du jetzt Spoken-Word-Texte schreibst, also in Bezug auf die Aktualität. Ist das für dich eine andere Art des Schreibens? Oder also greifst du da irgendwie bewusst ein oder schränkst dich ein?
Es ist eine andere Art des Schreibens, aber ich versuche jetzt, ja nicht schon zum ersten Mal in diesem Buch, aber schon jetzt ein paar Mal, da aber besonders explizit, dass einfach Spoken-Word-Texte auch in den Romanfluss einfließen dürfen, sollen, können. Und die sind halt dann mal oft mal gespeist an tagespolitischen. Und das erweist sich ja eh oft, gerade in diesen Fällen, wo es so Saga sind, ja eh auch als beständig, die ja fast geflügelte Worte werden, weil ich, also vermutlich wird Tirol hat alles richtig gemacht, auch nicht so schnell vergessen und man kann das einfach auch machen. Und ansonsten ist es natürlich auch immer eine Art Zeitdokument, also wenn dann verloren geht, dass bei der Berg, der wir sind, der Hilbe Climb die Vorlage ist, dann ist das nicht so wichtig, dann sieht man das halt später als Referenz aber, und als zeitliche Einordnung. Aber das war natürlich der Auslöser, da eine österreichische Version zu schreiben. Mhm. Und prinzipiell ist dann die Herangehensweise natürlich eine andere, aber das Ziel ist auch in zukünftigen Romantexten das, was Spoken Word auszeichnet, auch in einen Prosa-Text einfließen zu lassen.
Mhm. Wirkt sich das auch irgendwie auf ganz konkret auf die Schreibarbeit aus? Also liest du dir deinen Text vor oder muss der auch, also mündlich gesprochen, funktionieren, der Roman jetzt? Oder wie?
Das mache ich schon. Also es gibt ja Leute, die lassen sich von der automatischen Vorlesefunktion vorlesen, einfach um die Fehler zu hören, was auch eine gute Möglichkeit ist, die möglichst unakzentuierte Stimme zu verwenden. Aber nein, ich lese eigentlich, also ich schreibe sehr viel noch erstmal handschriftlich, Tipps ab und wenn ich es dann korrigiere, dann lese ich es auch laut, weil für mich muss einfach klingen und es ist so eine persönliche Vorgabe, ich möchte im Grunde jede Stelle des Buches vorlesen können wollen. und variiere bei Lesungen auch sehr stark immer und habe da nicht so ein vorgefertigtes Programm, sondern da ist schon noch mein altes Diktum, ich schreibe, um gehört zu werden, ist mir schon auch wichtig.
Ja. Ich glaube, das ist jetzt eine gute Stelle, um das mal auszuprobieren, oder? Unseren Hörerinnen und Hörern einen Eindruck davon zu geben. Hast du Lust, was zu lesen?
Genau, das ist jetzt ein Text aus dem Anhang. Da wird im Fließtext darauf verwiesen, was dann passiert ist. Und es ist aber auch ein Text, den ich zu allen Anlässen geneigt bin vorzutragen, um auf das Buch hinzuweisen und zu sagen, das ist im Grunde eine Zusammenfassung. Man muss das Buch dann nicht mehr lesen, aber wenn der Text gefällt, kann man natürlich das Buch erstehen und mehrfach verschenken. Und der Text heißt, ja, hier heißt dann nach Servus und habe die Ehre Österreich oder wir sind nicht so, so sind wir nicht. Das Dorf ist wie das Internet, es vergisst nichts. Das Land ist wie die Verwandtschaft, du wirst sie niemals los. Andere mögen einen Lenz haben, Österreich hat Ambivalenz. Österreich hat Grant und Gemütlichkeit, Charme und Hinterfotzigkeit, Schmäh und Selbstkritikfähigkeit. Österreich hat Keppelkompetenz, Dorfkaiser, Präpotenz und Wohnbauzersiedelungsdekadenz. Österreich ist eine Extrawurst. Österreich ist ein Strudel, Österreich ist aber auch ein Scharnitzel, Österreich ist aber vor allem ein Schnitzel und Schnitzel haben große Brüder und Österreich hat Töchter und Söhne und Ströme und Berge vor Köpfen. In Österreich darf es gern ein bisschen mehr sein. Ein bisschen mehr von allem, vom Gurkerl, vom Inseratal, vom Chatprotokollerl, ein bisschen mehr am Börsel für die, die sich's richten. In Österreich darf es natürlich auch gerne ein bisschen mehr im Glashaus sein. Österreich ist resch und gepfeffert. Österreich ist ein Ich bin ein Weltliner. Österreich ist aber auch ein Zweigeld, zwei Zweigeld und dazwischen ein Weltliner. Rot, weiß, rot, Österreich. Red Bull, White Wein, red selig. Rot, weiß, rot. Österreich, du Mostschädel mit überhöhtem Blutdruck, rot Österreich, du von Schneenkanonen, Zauberhand, perfekt präparierte Piste, weiß Österreich, du Gänsehäufel, FKK, Strandbad, Eröffnungstag, Sonnenbrand, rot Österreich, man muss dich einfach gern haben, Österreich, du kannst mich gern haben, Österreich, ich hasse liebe dich. Österreich, du Grammel, Zwetschgen, Tiroler Knödel, du Hüttengaudi, No Escape Room, du Almdudel, Dirndl, Dulieu, Heimatfilm, du Musikantenstadel mit Moik, Hirsbock, du Intrigantenstadel mit Schwarz, Türkis, Rot, Blau, Grün, Pink, du Festplattenschredder Österreich, du Transparent Twilight Zone mit Cavalier Soundtrack, du Kaffeetscherl, Blauscherl und das werden wir schon machen, Mauscherl, Österreich, du Nationalrat Scheiterhaufen und Regierungsschmarrn. Österreich, du bist mehr Würstelstand als Verstand, bist mehr Kreisverkehr als Geschlechtsverkehr, aber auch mehr Inzest als Asbestverseuchung. Österreich, du bist höchste Lebensqualität mit Sauwetter. Österreich, du bist eine Weinprinzessin und ein Faschingsprinz. Ja, ja, leider, Österreich ist zum Weinen und zum Lachen. Österreich hat für alle was. Linzer, Sacher und Prügeltorte, Mozart, Hitler, Niki Lauda, Donald, Suttner, Jelinek, Arnold Schwarzenegger. Österreich hat den Ruf, den es verdient. Österreich hat mehr Feuerwehrhallen als Kindergärten, mehr Baumärkte als Pflegeheime und mehr Kirchen als Schulen. Österreich ist der absolute Nähhammer. Österreich isst 60,5 Kilogramm Fleisch pro Kopf im Jahr. Österreich ist Bratelfett. Österreich isst 14,2 Kilogramm Bananen pro Kopf im Jahr. Österreich ist Banane. Österreich ist aber auch ein Topfen. Österreich, man muss dich einfach gern haben. Österreich, du kannst mich gern haben. Österreich, ich hasse liebe dich. Österreich ist Botschatz wieder Zach. Österreich ist alles Bovidl. Österreich ist Zeiderl, Grügerl, Bandschall, Stamperl, Stamperl, Fetzen. Österreich ist kein Häuselchick. Österreich ist dein Haberer. Österreich reißt sich einen Haxen aus für dich. Österreich ist 4 Millionen Haushalte und 5 Millionen Autos. Österreich ist 126.000 Kilometer Straßennetz und täglich werden es mehr, denn Österreich ist auch Versiegelweltmeister. Österreich ist Millionen Carports, Trampoline und perfekt abgedeckte Vorgartenpools. Österreich ist über 2000 Dörfer und circa zwei Städte. Über 2000 Dörfer, die nichts vergessen und 2,5 Städte. Himmel, Österreich ist die Hölle. Österreich ist mehr Bürgermeister mit Namen Josef als BürgermeisterInnen. Österreich ist aber auch über 2000 Dörfer, die schon mal ganz gut im Vergessen waren, wenn es gerade politisch opportun war. Aber dieses Vergessen hat Österreich erfolgreich verdrängt. Österreich war schon immer gut im Verdrängen und Ausweisen. Aber geh, Wir sind nicht so, so sind wir nicht. Österreich ist ein Rucksack voller, noch immer nicht ganz verdauter Geschichte. In dem Rucksack stecken aber auch ein Kruzifixerl, oh ja, ohne Katholizismus geht gar nichts hierzulande, und ein Flascherl mit Schnapserl, das ist gut für die Verdauung, denn ohne Alkohol geht natürlich erst recht nichts, und das Kruzifixerl und das Schnapserl machen alles wieder gut. Fix, Eurer. Ob sich das ausgeht und wie sich das ausgeht. Das geht sich aus, weil Österreich auch Schönred-, Ausreden- und Wurstelweltmeister ist. Ja, in Österreich ist sich über Kurz oder Ibiza noch immer alles ausgegangen. So sind wir. Und zwar zack, zack, zack. Jetzt aber Bussi, Papa, habe die Ehre und Gusch.
Vielen Dank, Markus. Jetzt sind wir zu einem Thema gekommen, über das ich auch noch gerne mit dir sprechen wollen würde. Und das ist der Poetry Slam. Mhm. Es stellt sich hier Lukas im Roman bei seinem Aufenthalt in Tiflis vor als Papa Slam. Ich habe das eingangs zitiert. Das wird erst ein bisschen missverstanden und der Botschafter meint, dass mit Baba Papa so ist. Ne? Papa Schlumpf, Papa Slam, sagt er dann, ich bin Gründer der Poetry Slam-Szene Österreichs. Das ist jetzt wieder so eine Referenz an den Autor, nicht? Also das ist, da kommt das Autofiktionale wieder ins Spiel. Man kann sagen, du bist der Gründer der Poetry-Szene Österreichs und hast den Slam nach Innsbruck gebracht, zuerst einmal, oder?
Ja, um historisch korrekt das Ganze zu verfolgen. Also 1997 war mein erster Slam-Auftritt im Provinztheater in Innsbruck. Damals gab es kurzzeitig so etwas, das Poetry Slam hieß. Aber es war eine Veranstaltung, die im Grunde eine offene Bühne war, wo alles möglich war, von Zirkus, Clowns, Feuerjonglage bis eben Texte. Man hatte einfach, ich glaube, 10 Minuten Zeit und dann wurde das bewertet. Und entsprechend dieser unüberschaubaren Vielfalt hat sich das relativ schnell auch irgendwie wieder aufgehört. Mhm. Und ich habe dann quasi den Slam unter den Regeln, wie sie sich dann etabliert haben, eigentlich, ja, weltweit kann man sagen, dann zurück oder wiederbelebt und seither halt seit 2002 jetzt regelmäßig in Innsbruck auf die Bühne gebracht. Somit ist es korrekt und diejenigen, die bei den ersten Veranstaltungen dabei waren, die wichtig waren, weil da das Wort schon mal eingeführt wurde, sind auch erwähnt.
Ich habe was dazugelernt. Ich habe nämlich gedacht, der allererste Ort war das Bierstindl.
Nein, das war wirklich das Provinztheater. Konstanze Tuzzi, glaube ich, hat damals moderiert. Auch Alex Kometer, Schauspieler und Radiomoderator, waren damals in dem Umfeld, weil das war einfach eine coole kleine Bühne auch mit tollen Stücken. Und dann war kurzzeitig mal auch das Thema. Und genau, der Bierstindl war dann... Da habe ich als Programmassistent gearbeitet und dann die Möglichkeit deshalb gehabt, das kleine Studio einmal im Monat zu verwenden. Mhm. Und so hat es dann einfach begonnen. Jeden letzten Freitag im Monat. Es gab kein Mikro, es gab keinen Eintritt, es gab kein Rauchverbot, weil das war damals noch so, dass in diesem kleinen Studio, dunklen Raum, ja, Nebelwände zu durchschreiten waren, aber an sich ist es eine Erfolgsgeschichte. Es haben einfach sich regelmäßig Leute eingefunden, die sich auch gegenseitig dann angestachelt haben, jedes Monat was Neues zu haben. Und Stefan Abermann, Martin Fritz, Markus Kuschu, Robert Bosser und viele andere mehr haben da einfach ihre ersten Auftritte gemacht und ja, mittlerweile genießt Österreich, der Innsbrucker BPS, wie er heißt, um Bierstindl und Bäckerei unterzubringen, österreichweit den besten Ruf. Und wir Tirol stellt sehr oft dann auch die Öslam Championess oder Champion.
Ja, aber wenn wir nochmal ganz kurz zurückgehen, wollte ich einerseits fragen nach dem Publikum dieser Anfangszeit. War das ein studentisches Publikum? Oder
ja, das war so eine Mischung. Also einerseits war es Bierstindl-Publikum, weil da habe ich einfach gearbeitet und Andererseits war es natürlich studentisches Publikum, damals klassisch kopierte Flyer und eben selbst an der Uni seiend hat man da schon genug Leute erreicht. Und es war ja noch nicht so viel Programm und es war einfach was Neues und an Publikum hat es tatsächlich von Anfang an nicht gemangelt.
Okay.
Also es waren dann eher, dass mal Abende waren, wo nur drei auftreten wollten. Dann habe ich einfach das irgendwie in die Länge gezogen, die Texte sehr lang zusammengefasst und oder eine Person hatte dann zwei Namen und ist dann unter zwei unterschiedlichen Namen aufgetreten. Mhm. Also es gab da Möglichkeiten und es war eigentlich am Anfang sehr, sehr lebendig und sehr viel zum Improvisieren auch. Und das waren dann zum Teil auch halbe Improvisationsabende, was einfach generell für Entwickeln einer Bühnenfigur auch ganz gut war.
Also wenn man sich das so vor Augen führt, vor 20 Jahren und heute, also letzte Woche, glaube ich, ist in Innsbruck vom Land Tirol und Stadt Innsbruck Poetry Slam Preis an Katrin ohne Haar vergeben worden. Und ich glaube, es gibt auch einen Förderpreis für Poetry Slam.
Genau, den hat die Bacher bekommen.
Die Bacher. Mhm. Ich habe gelesen, du bist Initiator oder Mitinitiator dieses Preises.
Ja, ich habe den Preis erfolgreich der Stadt, Land und Innsbruck eingeredet. Das war ein Stück Arbeit, aber mittlerweile, also es ist ja schon zum vierten Mal verliehen worden und jetzt war auch richtig viel Presse und viel Aufmerksamkeit und jetzt ist es einfach etabliert und beim ersten Mal war das sogar so, dass, also da hat noch nicht das Land die Fördersumme ausbezahlt, sondern ich habe quasi das Geld gekriegt als Projektgeld dafür und musste es dann auszahlen, was im Grunde ein Irrsinn ist, weil das meinen Umsatz erhöht hat, aber nicht meinen Gewinn. Ja. Aber jetzt ist es einfach ein offizieller Preis des Landes, der halt auch in diese offizielle Preisvergabe-Nacht eingebunden ist, was tatsächlich wichtig ist, weil zweimal war es noch so, da haben wir eigene Shows gemacht, um das einmal in Halle zu machen, einmal in Innsbruck und irgendwie sonst. Und da hat sich zwar immer die jeweilige hohe Prominenz angekündigt, aber ist dann doch im letzten Moment nie gekommen. Und dann war das dann doch eigentlich immer nur wieder im gleichen Kreis bleibend und so jetzt in diesem Rahmen eingebunden, ist das auch für alle wichtig, besser so sichtbar zu sein.
Mhm. Das ist auf jeden Fall super, dass es das gibt. Ich weiß nicht, gibt es vergleichbare Preise sonst in Österreich oder im deutschsprachigen Raum eigentlich?
Also für den ganzen deutschsprachigen Raum kann ich es nicht beantworten, aber in Österreich ist es der definitiv erste Slam-Spoken-Word-Preis, den es einfach gibt von offizieller Seite. Und das ist mir wichtig, war mir wichtig, immer schon, dass das einfach als eigene Kategorie sich etabliert. Und da ist der Preis hilfreich. Mhm.
Ja. Und wenn wir jetzt haben ein bisschen zurückgeblickt auf die 20-jährige oder über 20-jährige Geschichte des Poetry Slam in Österreich. Ich frage jetzt nicht, was früher besser war, aber was könnte man noch besser machen in Zukunft? Oder woran, glaubst du, kann die Szene noch arbeiten?
Die Szene arbeitet beständig und was man besser machen kann, können dann die jeweiligen Leute, die immer neu dazukommen und frischen Input bringen, besser beantworten als ich. Ich schaue, dass ich in den Belangen neue Akzente setze, wo ich jetzt was bewirken kann, eben um jemanden einen Preis einzureden, um jemanden wissenschaftlich irgendwie behilflich zu sein, das Ganze zu thematisieren. Oder es gab zum Beispiel letztes Jahr dann auch eine Literatur- und Kritik-Spezialausgabe zum Thema Slam mit einer wissenschaftlichen Begleitung und dergleichen mehr. Und da kann ich noch Akzente setzen. Und ansonsten ist es super, dass die Szene sich laufend verjüngt, also nicht verjüngt, sondern erfrischt, muss man sagen. Weil, es kommen einfach viele junge Menschen dazu und die wissen schon, was gerade wichtig ist.
Dann bist du ja darüber hinaus noch tätig als Literaturvermittler. Du organisierst, moderierst und kuratierst unter anderem in der Alten Schmiede, hast auch beim Sprachsalz in Halle mitgearbeitet Und mit Robert Renk, den du wahrscheinlich aus dem Bierstindl kennst, nehme ich an, das Prosa-Festival gegründet, auch schon 2003. Mhm. Und in einem Interview mit Katja Gasser hast du mal erzählt, dass dir die Literatur nicht in die Wiege gelegt wurde. Ja, vorhin auch, weil du erwähnt hattest, Thomas Bernhard ganz sicher nicht daheim gelesen, sondern erst später darauf gestoßen. War diese Tatsache, dass du dir Literatur eben irgendwo erst holen musstest oder erarbeiten musstest, ein Antrieb für deine Arbeit als Literaturvermittler oder was treibt dich da an?
Ja, schon. Also es ist, also ich bereue jetzt nicht groß, dass ich erst spät zum Lesen gekommen sind. Es war vorher, ja, ich hatte Geschwister, wir haben gespielt, es war dann Sport ein Thema und dann war Musik ein Thema und dann ist es die Literatur geworden und alles, was davor war, war genauso wichtig und möchte ich nicht missen. Also hätte ich von klein auf gelesen, würde ich da eher dann Dinge vermissen. Aber generell, also die Schwellenangst vor Literatur zu nehmen, und das ist mir natürlich ein großes Anliegen, und auch Formate zu verändern, dass sie eben zugänglicher sind. Und also die Erfolgsgeschichte von Poetry Slams ist ja wirklich, dass es da gelingt, Menschen für Literatur zu begeistern, obwohl sie selber nicht einmal sagen würden, dass sie eine literarische Veranstaltung besuchen oder dass sie selbst, wenn sie schreiben, jetzt Literatur verfassen. Und das ist, da hat einfach der Literaturbetrieb, der klassische, generell halt ein Problem. Einerseits will man abgehoben sein, andererseits ärgert man sich, nicht breiter wahrgenommen zu werden. Und ja, also es halten ohnehin noch sehr viele an einem klassisch-konservativen Literaturbild fest. Da kann es nicht schaden, wenn ein paar sich auf die Fahnen schreiben, das zu ändern, das anders zu machen. Und das war auch immer unser Ansatz beim Innsbrucker Prosa Festival. Die Gäste, die dort waren, schwärmen dann immer, wie locker die Atmosphäre war und wie wohl sie sich gefühlt haben. Und ja, wir nehmen die Bücher trotzdem ernst und können darüber was sagen und versuchen das aber auch einfach, dass über die klassischen Kreise hinausgeht und dass sich da Leute auch mal gerne rein verirren, die sagen, okay, ja, komme ich auch mal wieder auf eine Lesung.
Mhm. Außerdem liegen hier zwei Ausgaben von DUM, dem ultimativen Magazin, das du auch herausgibst.
Also ich bin ein Drittel des Redaktionsteams und insgesamt sind wir vier Menschen und ich bin ewig dabei. Die Zeitschrift gibt es auch schon sehr lange, aber das hat einfach damit zu tun, der Grund, wieso ich auch nach Wien gehen konnte, war eben ein Literaturzeitschriftenprojekt. Und da habe ich als Forschungsprojekt eben mit Fritz Geiger und Ruth Esterhammer ein wie Wolfgang Hackschel damals in der Rezension schrieb, unvollendetes Meisterwerk oder halt Standardwerk geschrieben, weil es halt natürlich kein Ende gibt. Ja. Wir haben einfach von 1970 bis 2004 sämtliche Zeitschriften in Österreich und Südtirol in den Händen gehabt, analysiert und klassisch noch in Handbüchern A4, 6 Kilo schwer halt ausgewertet und ja, kurz danach gab es da dann bessere Lösungen mit Software und dergleichen, aber die Bücher gibt's. Und nachdem ich dann mal ein bisschen Abstand hatte von Literaturzeitschriften, habe ich mir wieder eine kleine Feine ausgesucht, wo ich mitarbeite und finde ich einfach genauso wichtig als Bindeglied. Also ich sage dann immer, ich habe die dabei bei Schulworkshops, sage, okay, wir haben jetzt gerade Texte geschrieben, die vorgetragen gehören, aber wer lieber Texte schreibt, die gelesen gehören, da gibt es dann Möglichkeiten, in Zeitschriften einzuschicken. Und mir war von vornherein immer schon beides wichtig. Es war auch nicht Slam vorher da für mich. Also ich habe dann erst entdeckt, dass Dinge, die ich schon geschrieben habe, im Grunde dort gut hinpassen. Ja. Und es sind auch dann einfach so gute Möglichkeiten, Leute kennenzulernen, weil da gibt es auch einfach so einen Schurfix, wo das vorgestellt wird und wo im kleinen Rahmen dann Menschen, die schreiben, sich austauschen können.
Also einen ganzen Haufen Projekte, die dich umtreiben. Gibt es jetzt was, was wir vergessen haben?
Also hervorheben möchte ich einfach, weil es halt das Projekt gerade an der Alten Schmiede ist, das heißt Retrogranten aufgefrischt und das ist so das Literaturwissenschaftlichste jetzt eigentlich, aber eben schon mit Anspruch unterhaltsam zu sein. Da suche ich mir dann eben Dichterinnen vorwiegend aus dem späten 20. Jahrhundert, die verstorben sind und die meiner Meinung nach wieder gelesen gehören, und dann lade ich Leute aus drei unterschiedlichen Bereichen ein, sich damit zu befassen, und das sind dann, finde ich, immer sehr bereichernde Abende. Und letztes Mal war es Heidi Pataki und im Dezember wird es dann Gerhard Kofler sein.
Ja. Es gibt noch ein paar Kurzfragen, die wir vorbereitet haben. Darf ich loslegen? Railjet oder Westbahn?
Das lässt sich nicht eindeutig beantworten, weil, also ursprünglich Sympathie halber natürlich der Railjet, aber mit dem Klimaticket kann man 2+ fahren. Entweder es wissen so wenig Leute oder es gibt einfach so wenige mit Klimaticket. Jedenfalls mehr Sitzplatzgarantie in der Westbahn bei der Strecke Wien-Innsbruck. Und der Westbahnhof an sich auch sehr sympathisch. Insofern den Punkt an dem Westbahnhof, Westbahnhofstadt Wien-Meidling.
Machen wir es so fest, genau. Ja. Fenster oder Gangplatz?
Gangplatz. Wirklich? Weil ich die Beine da rausstrecken kann und da ein bisschen mehr Freiheit habe. Und sonst am Fensterplatz bin ich zu eingeengt.
Ja. Starkenberger oder Otterkringer?
In Otterkringer, in Tirol Starkenberger.
Sehr diplomatisch gelöst.
Ja.
Franz Granewitter oder Otto Grünmandl?
Otto Grünmandl.
Wacker Innsbruck oder Rapid Wien?
Weder noch.
Ja, und weder noch wirst du beim nächsten auch sagen. Schreibst du mit Hand oder nur mehr am PC? Das hast du eigentlich schon
mit
beantwortet.
Hand, also erstmal viel mit Hand noch. Ja.
Was ist dein nächstes Reiseziel?
Das nächste Reiseziel ist morgen Knittelfeld. Das ist eine Kurzreise.
Da gibt es noch keinen Eintrag.
Gibt es noch keinen Eintrag, aber ich...
Ich stelle mir vor, du wirst im Zug am Gangplatz sitzend einen schreiben.
Ja, das Knittelfeld ist so politisch vorbelastet.
Das geht nicht.
Ja, das müsste man schauen.
Der Reise ist zu kurz dahin. In welcher Stadt würdest du gern mal für ein Jahr leben?
Ein Jahr ist natürlich sehr lang, aber Edinburgh finde ich fantastisch. Und halt, aber ich weiß mittlerweile, dass das nur im August so toll ist, weil da sämtliche Festivals stattfinden und der Winter wahrscheinlich nicht. Insofern dann doch eher was Südliches. Ich war ein Jahr lang in Rom, das war super, aber noch ein Jahr müsste es nicht sein. Und die deutsche Sprache würde ich dann doch vermissen. Ein Jahr Berlin muss auch nicht sein. Insofern.
Bleib mal in Wien.
Bleib mal in Wien.
Danke für das Gespräch, Markus.
Danke sehr.
Zum Schluss möchte ich dem Team des Kulturzentrums Spittelberg im Ammerlinghaus ganz herzlich für die Gastfreundschaft danken. Hier gibt es regelmäßig Lesungen, Workshops, Konzerte, Diskussionsrunden und andere Events. Schaut einfach auf www.ammerlinghaus.at vorbei oder gleich in der Stiftgasse 8 im 7. Wiener Gemeindebezirk. Wenn ihr mehr von Markus und seinem Roman oder auch von den vielen anderen Projekten, an denen er beteiligt ist, erfahren wollt, schaut auf www.backlab.at vorbei oder besorgt euch »Das Dorf ist wie das Internet, es vergisst nichts«. Der Roman ist 2023 im Sonderzahl Verlag erschienen. Schön, dass ihr euch diese Folge von Auf Buchfühlung angehört habt. Wenn sie euch gefallen hat, abonniert unseren Podcast, folgt uns auf Instagram oder Facebook und hört wieder rein. Einmal im Monat gibt es eine neue Folge von Auf Buchfühlung.